Herzlich willkommen zur neuen Podcast-Folge Das buddhistische Handgepäck mit Silvia Wetzel und Christa Spannbauer. Und heute, Silvia, geht es ans Eingemachte und zwar um Beziehungen. Und zwar haben wir das heutige Thema gewählt: Beziehungen, Täuschungen und Enttäuschungen. Wenn wir zurückblicken, ich glaube so auf unser Leben oder in unser momentanes Leben blicken, dann werden wir doch auch feststellen, dass wir in Beziehungen häufig erleben, dass das, was wir uns anfangs gedacht haben, nicht ganz so eintritt. Also sprich, wenn die große Blase der Verliebtheit erstmal vorbei ist, tritt eine gewisse Ernüchterung ein und wir fragen uns dann, haben wir uns getäuscht oder wieso fühlen wir uns so enttäuscht? Und ich glaube, du wirst uns dazu einiges sagen können, Silvia.
Ja, Liebe ist ein großes Wort. Großes Wort. Und bei uns im Westen ist es nochmal sehr, sehr, sehr aufgeladen. Persönliche Liebe, große Liebe, romantische Liebe. Der buddhistische Begriff Maitri oder Metta meint eigentlich Freundlichkeit. Und Mitra ist der Freund. Mitrata ist die Freundschaft. Ja, also es ist eine freundliche Haltung, aber wir Liebe ist eine andere Nummer bei uns. Und im Buddhismus heißt es, der nahe Feind der Liebe ist die Anhaftung, das Klammern, das Kleben und der ferne Feind, die Abwehr oder der Hass. Also wenn wir immer sagen in unseren Dramen und Schlagern, Liebe und Hass sind die beiden Konstanten im Leben der Menschen, dann sagen die Buddhisten, nö, 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 das ist Anhaftung und Hass oder Abwehr, Ärger und so weiter, also in verschiedenen Varianten. Ja, es gibt eine Unterscheidung, die ich sehr hilfreich finde, zwischen Liebe und dem nahen Feind der Anhaftung. Die Quelle ist unterschiedlich. Liebe in diesem Sinne von Wohlwollen und Wertschätzung kommt aus Fülle, aus einem Gefühl der Lebendigkeit. Da fließt was über zu dir, zur anderen Person. Anhaftung kommt aus Mangel. Mir fehlt etwas und da sehe ich was, was irgendwie zu mir passen scheint, zu diesem Loch in mir und dann halte ich fest. Und das trübt oder das bestimmt natürlich unseren Blick. Wenn ich aus der Fülle heraus jemand Wohlwollen schenke, dann behalte ich einen realistischen Blick. Es ist ein liebevoller Blick, wie eine liebe Freundin, eine gute Freundin, die sieht meine Schwächen und liebt mich trotzdem. Ja, also die sieht meine Stärken, aber auch meine Stärken, meine Schwächen. Anhaftung idealisiert. Vor allen Dingen am Anfang, ja. Ich sehe in dir all das, was mir fehlt und was ich glaube, also ich gucke nicht realistisch. Ich idealisiere das, was ich Positives sehe und ignoriere die Schwächen. Und erkläre die mir zurecht, rede die mir schön, sagen wir ja auch. Und das bestimmt natürlich die Dynamik. In Liebe, das wissen wir aus alten Freundschaften besser meistens als aus sogenannten Liebesbeziehungen, Zuneigung wächst über die vielen Jahre. Da wird was stabiler, aber es passiert natürlich auch in langjährigen Zweierbeziehungen, die halten. Da wächst etwas, was nicht Verliebtheit und Aufregung ist, sondern ein tiefes Vertrauen, eine Wertschätzung. Also Liebe wächst. Und Anhaftung schlägt bei tiefen Enttäuschungen um in Ärger, Abwehr, Wut, Hass. Ja, und dann das Fazit, Liebe tut gut. Sie bereichert mein Leben, sie stärkt mich, sie inspiriert und Anhaftung, da möchte ich das erst auf Spanisch sagen, si duele no es amor. Wenn es weh tut, ist es keine Liebe. Ja. Und das habe ich mal gehört, es gab einen Workshop in Spanien, der hieß so, si duele no es amor, da dachte ich, genau das ist es. Wenn es weh tut, ist es keine Liebe, obwohl das natürlich oft argumentiert wird, du liebst mich überhaupt nicht, ja, du leidest nie unter mir, also liebst du mich auch nicht. Ja, so. Ja. Die Empfehlung aus diesen Unterscheidungen ist deutlich, guck hin, wenn ich was empfinde für jemand, wenn Gefühle da sind, einfach zu gucken. Man kann das nie hundertprozentig genau unterscheiden, das war ja eine Art Holzschnitt. Aber man kann immer wieder gucken, kann ich auch die Schwachstellen der Person sehen? Aber ich meine, ich möchte das noch ein bisschen relativieren. Also wenn ich frisch verliebt bin, da ist ja auch was Positives drin. Ich sehe ja auch die Möglichkeiten. Also mit den Augen, das hat Lama Sopa mal gesagt, einer meiner tibetischen Lehrer, nur mit den Augen der Liebe kann man die anderen in ihrer Schönheit sehen. Aber da ist es natürlich eher die Liebe, die das Schöne, die Qualitäten, die Möglichkeiten sieht. Und das ist ja in einer guten Beziehung das, was geschehen kann, dass man die Stärken fördert gegenseitig. Und bei Anhaftung ist dann eher so, dass man die Schwächen triggert, hervorlockt, weil man zu viel Druck macht. Ja, und bei Anhaftung täuscht man sich eben, weil man idealisiert und bestimmte Seiten ignoriert. Und ich finde dieses deutsche Wort Enttäuschung, das ist so klug. Denn es sagt eigentlich, wenn ich enttäuscht bin, habe ich mich vorher getäuscht. Das heißt, meine Übung dazu ist, such die Täuschung hinter der Enttäuschung. Macht das Sinn?
Das macht Sinn. Nun ist die Frage, die sich dann an dem Punkt stellt, wenn es ja so ist, dass Menschen immer wieder sich Menschen suchen, die genau diesen, aus diesem Mangel heraus sich ja immer wieder den falschen Liebespartner ja auch suchen und immer wieder aufs Neue enttäuscht werden, wirft es ja diese Menschen auf sich selbst zurück. Also um diesen, du sprichst ja von Mangel und auch von diesem Loch, was wahrscheinlich schon sehr früh in der Kindheit, vielleicht durch eine Elternbeziehung oder so, ausgelöst war. Wie kann das denn die betreffende Person selbst heilen? Weil wir suchen immer Heilung bei dem Gegenüber und da finden wir es ja nicht, sondern wir können es ja letztendlich nur dann dieses Loch oder diesen Mangel in uns erstmal selbst in irgendeiner Art und Weise vielleicht heilen.
Ich glaube, das ist schon eine überzogene Erwartung, die aus einer technischen Kultur kommt. Denn Menschen sind nicht primär Individuen, sondern wir sind soziale Wesen. Wir brauchen andere Menschen, die die Luft zum Atmen. Wir brauchen nicht nur eine Person, die wir lieben können. Wir brauchen viele Menschen. Und deswegen rate ich allen Leuten, die mir erzählen, dass sie immer unglückliche Liebesbeziehungen haben, frage ich immer, und hast du Freundinnen? Hast du einen Kollegenkreis? Also ich gehe dann immer von diesen fünf Säulen des Lebens aus, also irgendwelche nahen Beziehungen, ob das jetzt Familie ist oder enger Bekanntenkreis, Freundeskreis, Nachbarn, ja, dann die beruflichen Kontakte, ja, dann in der Gesellschaft sozusagen, also gut, man kann das nochmal ein bisschen differenzieren, also Familie, Freundschaften, Beruf, dann die Frage, ob man spirituell irgendwie Leute kennt, ob das die Kirchengemeinde ist oder eine Meditationsgruppe. Und das ist jetzt nichts Soziales, aber wichtig, die Gesundheit. Und das sind die fünf Säulen des Lebens und die brauchen wir alle. Und wenn eine oder zwei wackeln, okay, das kann man meistens noch verkraften, aber wir brauchen Bezüge zu anderen Menschen. Und meine Faustregel ist immer, wir brauchen mindestens drei unterschiedliche Bezugskreise. Das ist für viele sind es die Arbeitskontakte, für einige sind es dann die Nachbarn, wo man halt im unmittelbaren Umfeld ist. Und für traditionellere Menschen sind es Familienangehörige oder halt auch enge Freundschaften. Aber wir brauchen, manche sind es, da ist es das Ehrenamt, wo sie wieder Leute kennen, das ist dann sozusagen wie ein bisschen analog zum Beruf oder so, was auch immer. Also wir brauchen mehrere Bezugsgruppen. Und das entlastet die Zweierbeziehung. Denn eine Person kann nicht alle Bedürfnisse erfüllen. Und das ist ja auch oft der große Frust. So in der Verliebtheit will man natürlich alles teilen, aber man merkt dann, ja, die interessieren sich nicht für die Tiere, die mir so großes Anliegen sind, oder für die Philosophie oder für Essen gehen oder für bestimmte Sportarten oder sonst was. es ist ein unglaubliches Glück, dass man überhaupt jemanden trifft, mit dem man einiges teilen kann und vielleicht sogar zusammenleben kann. Aber ich glaube, ein Großteil der Beziehungsschwierigkeiten heutzutage entsteht durch die überzogenen Ansprüche, weil wir zu wenig vielfältige Beziehungen haben, die uns, die auch Seiten von uns ansprechen, die halt in der Zweierbeziehung nicht ihren Ort finden. Und es ist auch meine Empfehlung, wenn Leute mir erzählen mit den schwierigen Beziehungen, pflege deine Freundschaften und ganz besonders in Trennungssituationen, pflege deine Freundschaften. Geh mit deinen Freunden in die Sauna oder schwimmen oder tanzen oder mach was, wo du dich zwischendurch mit anderen Leuten wohlfühlst. Tja, und dann halt immer wieder die Erwartungen überprüfen. Und aber es ist objektiv schwerer für uns heutzutage, weil wir höhere Erwartungen haben an Intensität und was man alles teilen können soll und weniger verwurzelt sind in anderen Beziehungen. Und dann denke ich, als dritter Faktor ist sicherlich nochmal weniger spirituelles Zuhause. Also weniger geborgen im Kosmos, in Gottes Schöpfung, in Buddha Natur, wie auch immer man das jetzt im großen Ganzen nennen will. Und das führt zu überzogenen Erwartungen.
Ja, das verstehe ich gut. Da stimme ich dir auch völlig zu. Und trotzdem ist es ja auffällig oder auch frappierend, dass Menschen in all diesen anderen Säulen, von denen du sprichst, also gute Freundschaften, gut im Sozialen aufgehoben, gute Arbeitssituation, und trotzdem in diesem Bereich der Beziehung ist es oft für Menschen besonders schmerzhaft, da das auf als eine tragfähige Säule auszubauen. Weil ja hier, ich glaube, da stimmst du mir vielleicht schon zu, die Kindheitsverletzungen noch mal viel dramatischer hervorbrechen als in einer guten Freundschaft.
Ja.
Und ich denke da immer auch an den Spruch von Martin Buber, der Mensch wird erst am Du zum Ich, dass ja eine Beziehung, eine intensive Zweierbeziehung ja noch mal einen Spiegel vorhält, dass eigentlich keine andere Beziehung wahrscheinlich in der Form tut.
Das ist richtig, aber ich liebe Martin Buber sehr, ich verstehe ihn auch so, dass der nicht nur die Zweierbeziehung meint. Ich werde am Du. Alles wirkliche Leben ist Begegnung. Also ich höre ihn, die Gottesbegegnung ist ihm wichtig und darin ist sozusagen letztlich alles eingebettet und Freundschaften sind wichtig. Es gibt einen Text von ihm, wo er beschreibt, dass sich drei Ehepaare getroffen haben, ich weiß nicht, in der Nachkriegszeit und haben sich immer über Politik und das Leben und so weiter unterhalten. Und er sagt, und dann redeten zwei Frauen nicht mehr mit, weil sie unsicher waren. Da war das Gespräch zerbrochen. Das heißt, wenn in einer Gruppe von sechs, die viel miteinander geredet haben, zwei nichts sagen können, sich nicht trauen, ist die Gruppe kaputt. Geht die Gruppe, die Kommunikation in der Gruppe kaputt. Und ich hatte in der Zeit eine ähnliche Erfahrung gemacht mit einer Gruppe, mit der wir uns regelmäßig getroffen hatten. Da hatten sich ein paar Personen verändert und zwei haben ganz wenig beigetragen. Die Gruppe war kaputt. Also das heißt, es geht nicht nur um, also das habe ich jetzt nur als Beispiel, um Zweiergespräche, sondern wir brauchen also nicht nur die zwei, die eine Beziehung haben miteinander, eine enge, wir brauchen diese anderen Bezüge. Und ich denke, was auch noch eine große Rolle spielt, reden miteinander reicht nicht. Wir müssen auch was gemeinsame Interessen haben, die über die Befriedigung der Bedürfnisse hinausgehen. Also Bert Brecht hat es die dritte Sache genannt. Ja, gemeinsame Inhalte. Gemeinsame Inhalte, bei ihm war es natürlich der Klassenkampf oder meinetwegen auch die Kunst ist es ja für manche. Für manche ist es gemeinsam Ausflüge machen oder im Garten arbeiten oder manche kochen gerne zusammen. Also es ist etwas, wo man tätig ist, sich ausdrückt, was man teilen kann. Denke ich, es spielt auch eine Rolle. Aber auch das geht nicht nur zwischen diesen beiden Menschen, die eine Beziehung haben, das muss auch möglich sein mit anderen. Und Kindheitsverletzungen natürlich. Ich finde die Kleinfamilie eigentlich eine sehr ungeeignete Form des Aufwachsens. Man hört ja diesen alten Spruch, um ein Kind zu erziehen, braucht es ein ganzes Dorf. Zwei Leute reichen da nicht. Und ich glaube, also ich bin wirklich sehr dankbar, dass ich noch in einer Großfamilie auf dem Land mit Nachbarschaft aufgewachsen bin, wo ich eben, wenn ich gerade Spannung mit meiner Mutter hatte, bin ich halt zur Nachbarin gegangen und habe dort mit den Buben gespielt oder dort Mittag gegessen oder so. Und die hat dann meiner Mutter Bescheid gesagt. Also ich finde es so toll, wenn man unterschiedliche Bezugspersonen hat. Und das ist schwierig. Dann gibt es auch für die Erwachsenen andere Möglichkeiten. Und ich habe das noch mitgegeben. Meine Mutter hatte Freundinnen und auch die Männer hatten alle Freunde und die haben zusammen Karten gespielt und Fußball gespielt und gekegelt und so. Meine Mutter hat gekegelt, die haben Ausflüge gemacht, die Frauen miteinander. Also das brauchte man. Also ich habe das Gefühl, das braucht man.
Weil diese romantische Zweierbeziehung, wie wir sie etabliert haben zwischenzeitlich, zu viel Druck, also es lastet zu viel auf ihr.
Zu viele Erwartungen. Da hat man zu viele Erwartungen, weil ich denke, diese Person muss alle meine Bedürfnisse erfüllen, weil ich nicht mehr andere Kontexte habe, wo meine vielfältigen Interessen Ausdruck finden und Antwort finden. Also ich halte es wirklich für tragisch, dass das auch dieses Ideal immer noch so da ist. Da ist natürlich was Positives dabei, dass die Beziehung nicht nur ein Geschäft ist. Früher war es ja auch einfach sachlich, da haben sich zwei Sippen zusammengetan und da brauchte es Nachwuchs. Klar, dass dann eine individuelle Beziehung entsteht, ist was Wunderbares. Aber das ist jetzt wieder wie das andere Extrem. Wir brauchen verschiedene Bezugspersonen, ganz unterschiedlicher Art. Und überzogene Erwartungen, die entstehen natürlich, aber das Tolle ist, man kann das ja bemerken. Und ich muss sagen, ich finde Psychotherapie hilfreich, aber die Idee, man könne durch eigene Arbeit mit Unterstützung auch oder durch Meditation alle diese Bedürfnisse in sich klären, das halte ich für Blödsinn. Wir brauchen Beziehungen. Und zwar nicht nur hochgehängte mit tiefen Gesprächen, sondern auch Alltagsbeziehungen, wo man halt mit der Nachbarin über die Blumen im Garten redet oder mit was auch immer. Ja, also auch so Alltagsbezüge. Deswegen kaufe ich immer gerne in den gleichen Läden ein. Wir kennen uns schon. Und dann redet man auch mal, ach, ist Ihr Kind wieder gesund? Ist Ihre Mutter immer noch im Krankenhaus oder so? Das macht was. Und das entlastet Zweierbeziehungen.
Ich verstehe. Und wenn wir jetzt nochmal von den Erwartungen ausgehend, die zu hoch sind, die dann in die Enttäuschung führen, wie gehen wir denn mit unseren Enttäuschungen um als Mensch?
Also mir hilft jede Menge, die erstmal zur Kenntnis zu nehmen, ich bin jetzt enttäuscht. Und dann die Frage, was war die Täuschung? Was habe ich von der anderen Person erwartet und was habe ich von mir erwartet in dieser Begegnung? Und meistens merke ich sehr schnell, ich muss dann immer, also fast immer muss ich dann lachen oder zumindest schmunzeln, dass ich denke, hallo, ich weiß das seit 10 Jahren, dass das und das Thema immer zu Konflikten führt oder dass wir da nicht zueinander kommen oder da kein Interesse ist für das, was ich interessant finde, aber auch bei mir kein Interesse, was die andere Person interessant findet. Ich weiß das und irgendwie vergesse ich es immer wieder und erwarte es wieder. Also ich entdecke oft, die Person macht etwas, was ich seit 10 Jahren kenne und ich habe schon wieder erwartet, dass sie es nicht macht. Also der Klassiker, dass die Partnerin oder der Partner morgens nicht die Zeitung liest zum Frühstück. Wenn ich das halt seit 15 Jahren weiß, dann überlege ich mir eine Form, dann lese ich entweder auch Zeitung oder wir sprechen was ab, die ersten 10 Minuten frühstücken wir zusammen und dann lesen wir Zeitung. Also für mich ist der wichtigste Schritt, die Erwartung zu bemerken Und ja, dann nicht an der Realität, nicht an der anderen Person herumzuzerren, dass die sich endlich meinen Erwartungen beugt, sondern meine Erwartungen zu verändern.
Das ist ja eigentlich genau der Klassiker, dass wir
das ist ja der Klassiker,
in Beziehungen erwarten, dass... Der Klassiker ist ja, dass wir in der Beziehung eigentlich immer erwarten, dass der andere sich verändert oder die andere sich verändert, damit die Beziehung endlich funktioniert. Also sprich, genau was du ja gerade beschrieben hast, also wir wollen, dass die andere Person eben die Zeitung nicht mehr liest. Ja? Also wir erwarten, dass die andere mit uns genau das Schöne jetzt tut, was wir uns vorstellen. Wenn sie das nicht tut, dann liegt es an der anderen Person und wir sind enttäuscht. Das heißt, dann trotzdem in der Beziehung so viel Selbstfürsorge erstmal für sich selbst zu gucken, was kann denn ich verändern, was tut denn mir gut, bevor ich das immer wieder an die andere Person delegiere und sage, wieso magst du das nicht, wieso musst du mich immer so eigentlich unglücklich machen, oder?
Also ich sehe hinter dieser Neigung, die Ursachen für Probleme primär im Außen zu suchen. Eine große Unsicherheit. Die kann sich hinter einem sehr ausgebildeten Selbstbewusstsein verstecken. Also ich meine, wir haben das Sprichwort, wer angibt, hat es nötig. Das heißt, wenn jemand wirklich innerlich stabil ist, dann kann er auch zulassen, dass die andere Person nicht immer das macht, was ich will. Also das ist wieder eine Haltung des Wohlwollens und der Freundlichkeit, guckt realistisch und sieht die andere Person in ihren Stärken und Schwächen und macht das Beste draus. Aber in dem Maße, wie ich Mangelgefühle habe und unsicher bin und ich denke, das ist jetzt nicht nur ein individuelles Problem von einzelnen Menschen in unserer Gesellschaft, sondern diese schnellen Veränderungen, dieses Abnehmen von einer spirituellen Orientierung, also Abnehmen von Gottvertrauen, schnelle Entwicklung von Veränderungen in der Gesellschaft, das hohe autonome Persönlichkeitsideal, diese Ideologie, ich muss alles selber in den Griff kriegen, das ist eine Überforderung. Und so sind die Leute, egal wie selbstbewusst sie auftreten, meistens irgendwo innerlich unsicher, weiß man ja. Man muss manchmal nur ein bisschen kratzen und ich habe das in vielen, vielen Meditationskursen mitgekriegt, so ganz selbstbewusst auftretende Menschen, wenn sie dann Vertrauen fassen, dann sind sie in der Lage und sind auch manchmal überrascht, wie viel Traurigkeit oder Unsicherheit dann plötzlich durch die Meditation auch auftaucht. Gut, das ist auch ein aufdeckendes Verfahren, ist klar. Und da, also mich entlastet es, dass ich das nicht nur als persönliches Problem sehe, sondern das ist ein kulturelles Problem oder ein Zeichen unserer Zeit. Verunsicherung, dadurch strengen sich die Leute furchtbar an, deswegen wollen sie sich alle immer selbst optimieren und das ist natürlich anstrengend. Und wenn man dann endlich mal jemand gefunden hat, eine Person, die einen mag, und mit der man vielleicht sogar zusammenleben kann, ja, dann schießen natürlich die Erwartungen ins Unermessliche, weil man dann irgendwie alles nachholen will, was sonst nicht erfüllt wird. Und ja, also für mich ist Erkennen dieser Thematik, Erkennen dieser allgemeinen Situation immer eine große Hilfe. Und dann ist halt mein Ansatz, unterschiedliche Beziehungsnetze stärken, Dinge tun, auch zum Beispiel sowas. Je weniger wir Dinge, jetzt auch beruflich, aber auch im Haushalt, von Anfang bis Ende tun, desto instabiler ist das Selbstwertgefühl. Also ich kenne noch die Handwerker aus meiner Kindheit, die haben Dinge geplant, hergestellt, eingebaut und hatten so ein ganz stabiles Selbstwertgefühl in ihrem Beruf. Ob die jetzt gekocht haben oder einen Stuhl gebaut haben oder einen Schrank oder die Elektrik gemacht oder was auch immer war, Wasserrohre installiert oder so, da war ein Selbstvertrauen da. Und da wir heute so arbeitsteilig arbeiten und viele müssen nur noch wischen und tippen, du hast nicht mehr das Gefühl von Selbstwirksamkeit in deinem Beruf. Und ich denke, das spielt auch eine Rolle. Da ist auch Verunsicherung dabei. Also das sind so viele Facetten, die da mitspielen. Und dann wird alles in die Beziehung reingestupft.
Dann, liebe Silvia, glaube ich, ist das für uns alle sehr hilfreich, wenn du uns zum Abschluss dieser Überlegungen, Beziehungen, Täuschungen und Enttäuschungen nochmal eine Übung mit uns durchführst, mit den Zuhörerinnen und Zuhörern, die das Thema einfach nochmal abrunden und auch vertiefen.
Das mache ich gerne. Ja, dann machen wir eine Übung, wo wir uns unsere Beziehungen anschauen und die Täuschungen und Enttäuschungen ein bisschen erforschen. Und im ersten Schritt ist die Frage wieder, wie sieht es im Moment in meinem Leben aus? Lebe ich in einer Zweierbeziehung oder bin ich im Moment alleine? Falls ich alleine lebe, möchte ich eine Beziehung haben, eine enge Zweierbeziehung, oder fühle ich mich eigentlich ganz wohl damit? Und dann schauen wir uns andere Beziehungen an, Freundschaften, Nachbarschaft, Familie. Welche Beziehungen, Gruppen spielen im Augenblick in meinem Leben eine Rolle? Sind es die Nachbarn, Kolleginnen auf der Arbeit, Kontakte, die mit einem Ehrenamt verbunden sind, eine Meditationsgruppe oder die Kirchengemeinde? Welche Freundschaften sind wichtig? Welche Angehörigen? Ohne Anspruch auf Vollständigkeit nehmen wir zur Kenntnis, was da an Erinnerungen, Bildern auftauchen. In dem nächsten Schritt fragen wir uns oder lassen die Frage auf uns wirken, mit welchen Beziehungen bin ich einigermaßen zufrieden? Und mit welchen Beziehungen bin ich nicht so zufrieden? Wo erlebe ich immer wieder Enttäuschungen? Und jetzt suchen wir uns eine dieser Beziehungen aus und schauen sie ein bisschen näher an, wo wir Enttäuschungen erleben. Und wir denken an eine Situation, wo wir enttäuscht waren und erinnern so viele Einzelheiten, wie wir jetzt brauchen, um dieses Gefühl von Irritation, Verletztheit, Enttäuschung deutlich zu spüren. Wir erinnern den Ort, die Beteiligten, vielleicht das Wetter, den Anlass. Es kann helfen, Erinnerungen deutlicher werden zu lassen. Ja, und dann schauen wir uns die Situation etwas genauer an. Was war der Auslöser für unsere Enttäuschung? Waren das Worte, eine Geste? Ein Blick, fehlende Worte, fehlende Gesten. Und in welcher Stimmung waren wir unmittelbar vor dieser Situation? In welcher Verfassung? Waren wir entspannt und guter Dinge? In einer eher neutralen Verfassung? Waren wir schon unruhig, verunsichert, unter Druck? Und dann die Frage, was hatte ich erwartet von der anderen Person, von mir? Welche Erwartungen hatte ich? War die Erwartung an die andere Person realistisch oder überzogen? War die Erwartung an mich realistisch oder überzogen? Worüber war ich mehr enttäuscht? Über die andere Person oder über mich? Und jetzt suchen wir die Täuschung hinter der Enttäuschung. Eine überzogene Erwartung ist eine Täuschung. Was war meine Täuschung? Und jetzt spielen wir ein bisschen mit unseren Erwartungen. Können wir sie so verändern, dass sie zu der Situation passt, zu der Person, zu der anderen Person, zu mir? Wir spielen mit der Erwartung, mit der Vorstellung über die andere Person, beziehungsweise über uns, je nachdem, und schauen, gibt es eine Erwartung, eine Vorstellung, die so passt zur Situation, dass ich dann nicht enttäuscht bin? Wir spielen ein bisschen im Freiraum der Übung. Ja, das ist eine Möglichkeit, über Enttäuschungen in Beziehungen zu reflektieren. Die Empfehlung ist, diese Übung immer wieder mal zu machen, in aller Ruhe, zu Hause, im Nachhinein, vielleicht sogar auch mit einem kleinen Text. Wir können einen Text dazu schreiben, wir können ein paar Notizen dazu machen, sodass wir vertraut werden mit dieser Art von Reflektieren einer Enttäuschung, mit der Suche der Täuschung hinter der Enttäuschung. Und vielleicht hilft uns das, einen realistischeren Blick auf uns und andere zu werfen und so weniger Enttäuschungen zu erleben, weil unser Blick realistischer wird. Und zum Abschluss denken wir an andere Menschen, die genauso wie wir Beziehungen brauchen, sich danach sehnen und immer wieder Schwierigkeiten und Enttäuschungen erleben. Möge diese Übung dazu beitragen, dass wir einen realistischeren Blick auf uns und andere werfen und mögen auch andere das erleben. Mögen alle Wesen glücklich sein.